die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Und ich bin der Pascal, das wisst ihr ja inzwischen. Genau, Carlo. Achter Trashcast schon.
Meine Güte.
Wie die Zeit vergeht, ne?
Ja.
Wahnsinn. Naja, zwei Episoden noch, dann kommt die Jubiläumsfolge. Dann lassen wir es mal krachen. Womit, das sagen wir noch nicht, aber da packen wir einen aus. Also,
wir packen doch ständig einen aus.
Ja, aber da müssen wir mal so ein Ding auspacken, wo man sich denkt, nein.
Nein, okay.
Okay, aber heute packen wir natürlich auch schon zwei Knaller aus. Einer mehr, einer ein bisschen weniger, aber sind schon zwei Knaller für sich. Und einer hat natürlich auch einen schönen aktuellen Bezug, denn der erste Film, den wir besprechen, ist Rambo 3 und ich glaube, morgen startet Rambo 5 in den Kinos.
Das ist richtig.
Sehr gut. Ja, Rambo 3, Carlo.
Ja, Rambo 3.
Was sagst du dazu? Wann hast du den das erste Mal gesehen?
Ach, zum ersten Mal gesehen. Ja, gut, machen wir später den Inhalt. Zum ersten Mal gesehen, aus der Videothek ausgeliehen.
Mhm.
Irgendwann in den 90ern. Und er war ja viele Jahre nur geschnitten ab 18 in der Videothek.
Er war indiziert, ne?
Ja, er war indiziert, aber trotzdem noch Cut.
Mhm.
Ja.
Und wie hat er dir damals gefallen?
Ich fand die Rambo 2 und 3, die Teile, besser damals als den ersten. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, wenn man jung ist, spielt die Ballerei eine größere Rolle. So kann ich es mal erklären. Ich habe sie jetzt ja alle wieder geguckt, um aktuell zu sein, wenn es jetzt in den fünften geht. Ja, die Sicht der Dinge hat sich natürlich geändert. Aber der erste ist schon ein Brett.
Ja, also ich weiß noch, ich bin relativ spät in Kontakt mit Rambo geraten. Also ich habe mich natürlich schon früh für Filme interessiert und Rambo war mir natürlich auch immer ein Begriff. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, meinen ersten Rambo-Film erst mit 18 gesehen. Und das war dann auch der erste Teil, den ich damals absolut brillant fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich finde ihn auch heute noch grandios.
Ja.
Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich auch an Teil 2 und 3 und 4 gab es ja damals auch schon, als ich 18 war, rangewagt habe. Denn der Ruf dieser Filme eilte ihnen ja voraus, kann man sagen.
Ja.
Und dann habe ich mir auch wieder Jahre später, glaube ich, ein, zwei Jahre später, die restlichen Teile der Reihe angeschaut. Und ich war ein bisschen perplex, was aus der Figur Rambo geworden ist.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich Teil 2, 3 und 4 wirklich grundsätzlich schlecht finde, aber das ist eigentlich schon eine Frechheit, was mit dieser Figur da veranstaltet wird. Ja, und heute kommen wir auf den dritten Teil zu sprechen. Und ich würde sagen, Carlo, du sagst uns jetzt einfach mal, worum es geht.
Kurz und knackig, Rambo 3. Rambo hat sich in einem thailändischen Kloster zur Ruhe gesetzt nach seinem letzten Einsatz in Vietnam in Teil 2 und wird von seinem alten, find's schon lustig, geht schon los. Ja, und wird von seinem alten Vorgesetzten Colonel Troutman wieder aufgefunden, um natürlich wieder Rambo zu aktivieren, dass er in Afghanistan einen Einsatz mit ihm durchführt. Aber Rambo mittlerweile will nichts mehr vom Krieg wissen, sagt nein. Und wie es dann natürlich der Zufall so will, wird Colonel Troutman genau eben bei diesem Auftrag gefangen genommen.
Wow.
Und von den bösen Russen, muss man dazu sagen. Nicht
natürlich.
Von den Afghanen.
Mhm.
Und als Rambo davon Wind bekommt, ist er natürlich sofort zur Stelle und macht sich auf nach Afghanistan mit Unterstützung vieler afghanischer Freiheitskämpfer, um die bösen Russen platt zu machen.
Peng, ja, peng.
Und das ist Rambo 3.
Ja, das ist Rambo 3 und ja, also na, ich glaube, wir müssen erstmal vorne anfangen, denn ja, wie ich finde, ist die Eröffnung oder allein die Erklärung, wo Rambo inzwischen gelandet ist, ja schon absolut absoluter Wahnsinn, dass Rambo jetzt irgendwo in einem Kloster in der Nähe von Bangkok sein Leben bestreitet und nebenbei irgendwie diese Stockkämpfe macht.
Ja.
Unfassbar. Und wo ich das erste Mal wirklich sehr gelacht habe bei Rambo 3 ist, wo Rambo sich auf den Weg von Thailand nach Afghanistan macht. Denn der Film suggeriert ja, dass Rambo diese Strecke mit einem Pferd zurücklegt. Ist dir das aufgefallen?
Jetzt ja, aber all die Jahre nicht.
Und ich habe mal geguckt, wie viele Kilometer zwischen Bangkok und Kabul liegen. Und es sind 4000. Das heißt, Rambo hat mit dem Pferd 4000 Kilometer zurückgelegt und ist zeitnah gekommen. Also angekommen.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend.
Das heißt John Rambo.
Ja, ansonsten muss man vielleicht sagen, ja, der Schwerpunkt von Rambo 3 liegt, wie schon in Teil 2, auf dem absoluten Getöse.
Ja.
Mein Problem an Rambo 3 ist, dass es verdammt lange dauert, bis es wirklich endlich losgeht.
Ja, also alle Rambo-Filme sind ja kurzweilig. Der ist eigentlich auch kurzweilig, aber im Vergleich zu den anderen braucht er etwas länger. Dafür hat natürlich Rambo 3, bis dann endlich mal das große Feuerwerk gezündet wird, jede Menge denkwürdige Szenen und Dialoge parat. Mehr als in allen anderen Teilen zuvor. Man denke an den legendären Dialog, wie sich Rambo die Ausrüstung besorgt. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau.
Ja.
Wird so oft zitiert, ist mittlerweile absolut Kult.
Ja, wobei es im Film so wirkt, als wären sich die Macher gar nicht bewusst gewesen, dass das Kult ist.
Na, glaube ich auch nicht.
Denn die Szene, die ist im Film total wirkungslos. Die ist echt, die ist überhaupt nicht auf Kult ausgelegt. Die ist einfach nur so, ja, nebenbei.
Die ist einfach 80er.
Die ist einfach da.
Ja, genau. 80er Actionfilm.
Ja, mit all seinen Problemen tatsächlich. Also, wie gesagt, für mich dauert das erstmal, es dauert 40 Minuten, bis da wirklich endlich mal die Luzi abgeht. Und bevor es dann wirklich mal kracht, musst du dich halt mit Figuren rumschlagen, mit denen dieser Film halt auch nichts mehr anzufangen weiß. Kein Sinn mehr für Rambo. Ja gut, was macht Rambo denn noch aus? Nichts, ist einfach eine Kampfmaschine. Ja gut.
Ja.
Und wie füllen wir den jetzt? Wie füllen wir diese 40 Minuten mit dieser Figur? Ja, weiß ich auch nicht. Einfach irgendwie ein bisschen durch die Gegend knurren lassen, ein paar zugegeben kultige Sprüche aufsagen, die aber erst im Nachhinein Kult geworden sind. Natürlich im Film ist es so, wirkt es inzwischen so ein bisschen. Naja. Und auch diese Figur von Troutman. Also bei aller Liebe, ey, der ist ja, wenn ich daran denke, was das für eine charismatische Figur im ersten Teil war, wie wichtig der war. Und jetzt in Teil 3 ist das ja Wahnsinn. Also dieser Richard Crenna, ne? Mhm. Also, dass der noch dabei ist, erkläre ich mir nur dadurch, dass der halt sonst keine Angebote mehr bekommt. Also ist ja der Hammer.
Ja, also war ja eh schon immer mehr der Nebendarsteller.
Ja, ich
also,
glaube.
Gut, aber schön ist, dass er dadurch auch wegen, ja, man merkt trotzdem, dass es Rambo 1 bis 3 ist, dass da Figuren wieder auftauchen,
ja,
die man kennt. Ist immer ganz schön. Und ja, Sie haben ihn ja im dritten Teil ja mehr Screentime eigentlich eingebaut. Dadurch, dass diese Rettungsaktion von Rambo läuft und er seinen alten Vorgesetzten da rausholen muss. Es war ja in den Vorgängerfilmen, da war er ja eher immer der Mann im Hintergrund, der Colonel Troutman. Mhm. Und ja, dadurch hat er jetzt im dritten schon wegen mehr Screentime, aber natürlich schöpfen die da jetzt nicht die absolute Charakterstudie draus.
Nee, und deswegen habe ich mir schon in den ersten 40 Minuten gedacht, der ist aber echt zäh teilweise. Eieieiei. Und diese Figuren, die sind auch so unfassbar scheißegal. Naja, gut. So, Rambo geht nach Afghanistan. Jetzt kommt der für mich amüsanteste Punkt. Er geht nach Afghanistan und kämpft dort mit den Mujahedin zusammen.
Es ist seit dem 11. September noch lustiger anzusehen.
Ja, wirklich.
Vorher schon komisch.
Ja, vor allem.
Und dann war es noch komischer.
Er kämpft mit den Mujahedin zusammen, zu denen zum Zeitpunkt 1988 auch Osama bin Laden gehörte. Ja. Nur für euch da draußen, um nochmal den Gag ein bisschen anzufeuern, kämpft er gegen die bösen Russen mit Waffen, die Amerika den Afghanen zur Verfügung gestellt hat, die dann, nachdem die Russen Afghanistan wieder verlassen haben und der eigentliche Krieg zwischen Afghanistan und Amerika begonnen hat, wurden die Waffen der Afghanen wieder gegen die Amerikaner benutzt. Ah, das ist schon, da ist schon so eine gewisse Ironie hinter, finde ich. Ja. Wir brauchen auch gar nicht darüber reden, dass Rambo 3 auf jeden Fall ein Propagandafilm ist. Man muss es natürlich jetzt irgendwie in dem Genre-Kontext sehen. Und ich glaube, dass du Rambo 3 als Actionfilm sehr unterhaltsam fandest.
Ja. Also ich finde Rambo 3, und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, eben an diesem absoluten Irrsinn, dass die Afghanen mit einem Amerikaner zusammen gegen die Russen in Afghanistan kämpfen. Es ist sowas von abgedreht. Aber jetzt in seinem Genre und als Actionfilm und 80er vor allem, ich finde ihn durchweg rasant inszeniert. Ich finde die Action-Szenen eigentlich auch nicht schlecht in Szene gesetzt. Also man sieht auch wirklich Rambo 3 trotzdem an, dass da viel Geld dahinter steckt in der Produktion. Ja. Also es ist nicht absolutes Action 80er B-Movie. Ich erwarte keine Charakterstudie, vor allem nicht nach dem zweiten Teil. Es ist Rambo, so wie Rambo dann letztlich auch in den Köpfen von allen Zuschauern und Menschen war. Weil Rambo 2 ja irgendwie diese Gewaltdebatte ja auch losgetreten hat damals.
Zu Recht.
Brutalster Film aller Zeiten. Und dann ist ja Rambo 3 in die Kinos gekommen und der war ja dann noch mal mehr in der Kritik gestanden, weil da sterben ja, glaube ich, 108 Leute. Genau. War bis dato Rekord.
Ja.
Und so hat man früher Rambo eigentlich kennengelernt durch Filmzeitschriften. Es ging eigentlich immer nur um Rambo 2 und Rambo 3. In der Fernsehzeitung standen irgendwelche Details und es wurden auch immer, damals hat er auch noch die TV-Spielfilme noch viel abgedruckt, Bilder und Bewertungen auf ihren Seiten. Und da waren, obwohl Rambo 1 immer top bewertet war und Rambo 2 und 3 weniger, wurden die aber trotzdem immer bildlich größer hervorgehoben. Es waren die Aushängeschilder Rambo 2 und Rambo 3 immer für diese Reihe.
Ja, sehr schade. Ja. Und man muss da natürlich auch sagen, dass Rambo 2 und 3 deswegen auch schuld sind, dass Rambo 1 immer in Verruf gerät.
Ja.
Bei Filmfreunden kann man nicht sagen, die hätten ja Rambo 1 geguckt, aber bei bei Menschen, die halt Rambo nicht gesehen haben, die werfen halt alle drei Teile in einen Topf. Hm. Und das ist ja definitiv nicht der Fall, weil der erste Teil, der ist ja tatsächlich eine Charakterstudie.
Ist er, ja.
Ne? Und in Teil 2, das halte ich dem zweiten Teil zum Beispiel noch zugute, den ich auch nicht wirklich gelungen finde, aber ich finde zum einen das Dschungelsetting halt viel spannender als die Wüste. Ja. Und ich finde in Teil 2, da gibt es immer noch so Momente, wo man merkt, dass ja, dass Rambo irgendwo noch ein Mensch ist, der eigentlich versucht, genau das zu bekommen, was ja nie geklappt hat, nämlich, dass er auch mal von seinem Vaterland geliebt wird. Das ist zwar wirklich, also man muss ein bisschen suchen, vielleicht muss man sich auch teilweise einreden, ich weiß es nicht, aber ich fand, das ist in Rambo 2 noch durchaus gegeben. In Rambo 3 ist es ja inzwischen so, dass er sich ganz von Amerika abgewandt hat. Naja, er wohnt in Bangkok und in einem buddhistischen Kloster und ja, zieht jetzt wieder in den Krieg, um seinen Ziehvater, kann man ja schon fast sagen, aus den Händen von irgendwelchen total teuflischen Russen, die
auch schon Teil 2 dabei waren.
Ja, ja, okay.
Ja, ne, das waren doch.
Ja, klar, ja, logisch. In ja, den Vietnam. Logisch, ja, sicher. Und genau, um seinen Ziehvater aus den Händen von den bösen Russen zu befreien. Und ja, ich glaube, dass Rambo 3 auch der Punkt dann war, wo sie sich gedacht haben, ja, scheiß drauf. Also wir haben es eben mit Teil 2 schon voll verbockt mit der Figur. Wir bauen da jetzt einfach drauf auf. Das wird jetzt hier eine stählerne Kampfmaschine, ja, die erst ein bisschen rumgrummelt. Nein, ich kämpfe nicht mehr. Und dann wird's persönlich. Und dann schwingt er sich auf sein Ross und galoppiert nach Afghanistan. Und ja, zeigt dann den Afghanen erstmal, wie man richtig Leute umbringt.
Ja.
Und jetzt kommen wir mal auf die Action zu sprechen, würde ich sagen. Ja. Ich fand ja schon die ersten 40 Minuten unfassbar. Ja, unfassbar öde ist zu viel, aber schon recht langatmig. Dann kam die Action und ich habe mich so die ersten 10 Minuten durchaus daran ergötzen können, weil das so schön handgemachte Action ist.
Ja.
Das muss man ja wirklich sagen, wenn du dir die Rambo-Filme anguckst, das ist ja wirklich handgemachte, schöne, praktische Effekte. Da wirkt alles echt. Da weißt du, da haben sich Leute die Hände bei schmutzig gemacht. Und der hat ja, glaube ich, auch ein Budget von 60 Millionen gehabt.
Ja, also habe ich ja schon angebracht eben, dass, also billig war da mit Sicherheit gar nichts.
Nee.
Ne, es war.
Und
war
schon, das muss ich Rambo 3 auch grundlegend zugute halten, dass die Action nicht billig aussieht, aber die ist unfassbar öde.
Findest du unfassbar,
ja,
öde?
Okay. Ja, wirklich. Boah. Also das ist ja immer das Gleiche. Hier eine Explosion, da eine Explosion. Rambo haut einen um. Hier eine Explosion, da eine Explosion. Dann gibt es zwar diese Szene, die ich nicht schlecht fand, wenn er den letzten Russen umbringt mit der Höhle, der dann explodiert.
Ja.
Das war nett. aber ansonsten ist das doch totaler Einheitsbrei, also was die Action angeht, da sind ja überhaupt keine kreativen Einfälle bei, nur weil sie da jetzt mal einen Helikopter bei rumfliegen lassen, der ja auch letztlich nur dazu eingesetzt wird, um noch mehr Explosionen in das eh schon von Explosionen übersäte Afghanistan zu bringen.
Das war ja im großen Finale ist es ja Panzer gegen Kampfhubschrauber. Fand ich ganz cool, zumal ja im zweiten Kampfhubschrauber gegen Kampfhubschrauber war.
Ja. Und wow.
Ja, hat sie natürlich kopiert, ne? Aber es ist ich kenne da auf jeden Fall schlechtere Actionfilme aus den 80er
Jahren. Von der Action her gibt es sicherlich Schlechteres, aber man muss das halt auch an den Möglichkeiten einfach sehen, was da für Geld hintergesteckt hat und was die draus gemacht haben. Also wow. Ja. Also, wow. Ein bisschen lasch. Also, klar, da ist ordentlich was los. Wie gesagt, da explodiert ja alle 2 Minuten was. Und Rambo schießt irgendwen über den Haufen, aber für mich hatte das echt nach 10 Minuten schon Ermüdungserscheinungen hervorgebracht. Also und dann hast du halt nochmal, wenn du mal Rambo 3 geht 100 Minuten und dann hast du halt nochmal irgendwie, weiß nicht, 40 Minuten vor dir, in denen ja auch ja immer das Gleiche halt passiert. Das ist ein bisschen schade. Das ist so ein Film, der eigentlich schon auserzählt ist mit seinem Anfang. Also du weißt halt, okay, ja, ist Rambo 3, okay, was soll da jetzt großartig passieren? Vielleicht ist es natürlich auch immer so eine Sache der Erwartungshaltung, aber für mich ist das, ist Rambo 3 halt echt so ein Paradebeispiel dafür, wie dieses stählerne Action-Kino der 80er Jahre sich selbst zugrunde gerichtet hat. Mhm. Und Rambo 3 wird ja auch immer herangezogen dafür, dass er auch einer der Gründe war, warum genau dieses reaktionäre 80er-Jahre-Kino, was ja Stallone maßgeblich mitgeprägt hat, irgendwie untergegangen ist. Ne?
Ja, 88, ja, also Rambo 3 wird er da immer genannt mit als einer der ersten.
Genau.
Aber es ist, ich glaube, es hat bei mir nicht mal was mit Nostalgie zu tun, dass ich die schon in jüngeren Jahren gesehen habe, die 3. Jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich kann mit den ersten 40 Minuten auch was anfangen. Ich kann mit der Action was anfangen, gerade weil sie eben handgemacht ist und durchaus ihren Härtegrad hat, finde ich. Also man merkt bei Rambo 3 noch, es ist so richtig stahlhartes, brutales, auch ja explizites Action-Kino.
Fandest du den so explizit?
Nicht gar, also es gibt natürlich expliziteres, aber er zeigt schon so gewisse Gewaltspitzen, wo manche abblenden würden schon. Also er ist sicherlich nicht das absolute Schlachtfest, was dann Rambo 4 ist, ne? Da ist er weit davon entfernt, aber ich finde ihn noch durchaus, hat einen gewissen Härtegrad, der dritte Teil.
Das will ich auch gar nicht verneinen. Und ich weiß aber noch, als ich ihn damals gesehen habe und dann initiiert und wow, die meisten Toten und bla 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 damals. Und dann habe ich ihn mir halt angeguckt und war dann so ein bisschen, wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen ernüchtert, weil ich natürlich schon deutlich Härteres zu der Zeit gesehen habe. Und welche Szene ich aber immer noch überraschend ungenehm fand, ist die Operation von ihm, wo er sich selbst ich weiß gar nicht, was er da im Bauch hat, diesen Splitter, diesen Holzsplitter, ne? Wenn er sich den aus dem Bauch rauszieht und das und seine Wunde dann verödet mit dem Schießpulver. Ja. Die Szene, die ist explizit, weil da die Kamera wirklich drauf hält.
Ja, und das war auch eine Szene, die immer cut war, wenn er im Fernsehen lief. Und ich glaube auch auf VHS war die nicht ganz enthalten.
Das war dann die Antwort auf Arnis Operationsszene aus Terminator, ne?
Ja, 4 Jahre später.
Genau, ja. Also ich kann natürlich verstehen, warum man diese Art von Film mag. Ich habe ja durchaus auch ein Fable dafür, aber anscheinend bin ich dann doch immer noch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller.
Ja.
Was sowas angeht, dass ich dann irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Figur brauche, über die ich mich amüsieren kann. Bei Rambo 3 ist mir das relativ schwer gefallen, obwohl es ja schon echt nah an der Selbstparodie ist, was Sylvester Stallone da macht. Vor allem dann nochmal in Anbetracht zum ersten Teil. Es ist ja nicht umsonst ein Trashcast, also Rambo 3, der kratzt ja auch schon echt am Flash-Bereich irgendwie.
Ja, ist da aufgefallen, dass sie ja auch dann aber Rambo 2 und auch in Rambo 3 versucht haben, so diese typischen One-Liner ins Drehbuch zu schreiben.
Verstärkt auf jeden Fall.
Ja, aber die fallen dir im Film ganz selten auf. Oder es gibt nur ein paar. Also jedenfalls finde ich jetzt die Rambo-Filme im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern aus der Zeit relativ One-Liner-mager.
Ja, also ja, wenn man jetzt mal dran denkt, was Rambo für Zitate hatte, haben wir natürlich einmal das blaue Licht.
Ja.
Ne? Und Gott kennt Gnade, Rambo nicht. Haben wir natürlich. Haben wir nicht noch einen? Gibt's nicht noch ein großes Rambo 30? Also klar, es gibt noch das Zitat, wo Troutman zu ihm sagt, dass er irgendwie ein Kunstwerk ist, was man erst freihauen muss, und bei Rambo sind die Kanten noch dran, die muss man abschleifen, also diesen Dialog da, ja, den ich übrigens auch gar nicht schlecht fand, ist natürlich nur der falsche Film für so ein Gespräch, aber ich glaube, da war doch noch ein großes Zitat in Rambo 3. Wo sind die Raketen? Ja, ganz nah, wie nah? In ihrem Arsch, genau, den haben wir auch noch. man muss, wie ich schon gesagt habe, also da sind Mono und Dialoge wirklich drin, die kultig sind, aber sie werden erst in der Nachbetrachtung kultig, denn im Film sind diese Dinger nicht kultig inszeniert. Mhm. Und das merkst du schon bei dieser blaues Licht Szene, das merkst du einfach, die wussten gar nicht, was sie da eigentlich gerade für eine Perle rausgehauen haben.
Da wäre es mal interessant zu erfahren, wie der während seiner Kinolaufzeit ankam, wie da die Leute reagiert haben.
Richtig, ob damals schon gelacht wurde oder ob das gar nicht verstanden wurde. Ich würde mir ja bei diesen Szenen auch gerne einreden, dass da vielleicht sogar so ein bisschen Selbstironie drin ist, aber ich erkenne sonst in diesem Film halt wirklich keine Selbstironie, wenn da eine Todesmaschine nach Afghanistan geschickt wird, um böse Russen abzumetzeln. Ja, der Regisseur Peter MacDonald.
Ja, der.
Was kennen wir noch von dem?
Ich komme gerade nicht drauf.
Also der Legionär zum Beispiel noch mit Jean-Claude Van Damme.
Ja, gut, den habe ich noch nie gesehen.
Ich auch nicht, aber der reizt. Vielleicht ist das sogar auch ein Kandidat für einen Trashcast.
Ja, genau. Ne?
Und natürlich, jetzt musst du dich festhalten, Carlo, denn jetzt wird's richtig übel. Die unendliche Geschichte 3.
Oha, naja gut, den habe ich im Kino gesehen, der ist tatsächlich von ihm, ja.
Ja.
Oh Mann, also da finde ich immer interessant, was man dann so rausbekommt. Weil das sind so Namen... Die bleiben irgendwie immer nicht so richtig hängen. Und dann guckst du irgendwann mal in irgendeine Liste durch im Internet und stellst fest, die unendliche Geschichte 3 ist vom Rambo 3. Das ist
ja
okay.
Ja, Hammer.
Hammer.
Was ich aber noch interessant finde, und das ist natürlich auch wieder auf das Actionfilm-Ding an, oder wie er Action inszeniert, dass der Peter MacDonald der Kameramann bei Hamburger Hill war. Dem Vietnam-Film, den hast du mal gesehen, ne?
Ja, aber das ist auch schon sehr, sehr lange.
Das ist ja. Und natürlich Co-Produzent von Harry Potter und der Feuerkelch.
Das sind echt die so Sachen, die fallen da gar nicht auf, richtig.
Also wenn du dann halt Harry Potter und der Feuerkelch, das Poster vom Regisseur von Rambo 3 produziert. Ja,
naja, ja.
Kann man machen.
Ja, ihr Geld verdienen.
Na sicher. Und Rambo 3. Naja,
ja,
ich glaube.
Die Drehbücher zu den Rambo-Filmen waren ja bisher, ich glaube jetzt auch Teil 5, auch wieder von Stallone mit Hilfe von jeweils einen oder zwei Personen. Im zweiten Teil war es James Cameron, der am Drehbuch mitschrieb. Und den dritten Teil hat auch Stallone wieder mit verfasst.
Genau, Sheldon Lettich hat den geschrieben. Ja. Der zum Beispiel inszeniert hat Leon mit Jean-Claude Van Damme. Aha. Oder Geballte Ladung mit Jean-Claude Van Damme.
Das sind keine schlechten Filme eigentlich.
Nein. Nein.
Nee.
Ja, jedenfalls sind sie beide besser als Rambo 3.
Ja, Leon werde ich mir demnächst mal wieder anschauen. Der liegt schon bereit auf dem Stapel, weil den habe ich auch absolut nicht mehr in Erinnerung.
Das ist einer der besseren Jean-Claude Van
Damme-Filme. Ja, aber auch mehr Drama als
genau, und das ist einer der wenigen Jean-Claude Van Damme-Filme, wo Jean-Claude Van Damme am Ende auch mal heulen darf. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderer Podcast. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Fazit.
Ja.
Möchtest du anfangen, Carlo?
Ja, Fazit. Also, ja, Rambo 3 ist für mich eine... eine wunderbare 80er Jahre Action-Gurke, an der ich immer noch herrlichen Gefallen finde in den 100 Minuten. Und ja, soll ich die Wertung gleich mit raushauen?
Und die Wertung und natürlich, ob er schlecht, gut, schlecht oder gut war. Ja.
Also dann würde ich sagen, von mir bekommt er 7 blaue Lichter von 10. Mhm. Und ich finde ihn gut schlecht.
Okay. Ja, mir hat Rambo 3 leider gar nicht gefallen. Ich bin den Rambo-Film natürlich auch immer noch so ein bisschen böse, was sie aus Teil 1 gemacht haben, wie sie diese Figur halt wirklich gegen die Wand gefahren haben. Zudem finde ich dass Rambo mit den Mujahedin in den Krieg zieht, gegen die bösen Russen, finde ich unfassbar. Unfassbar. Und ja, wie gesagt, ich finde, dass nichts aus den Figuren gemacht wird, dass der Film sich seiner kultigen Momente eigentlich gar nicht bewusst ist, und ich finde die Action auch wirklich größtenteils furchtbar dröge. Deswegen sage ich, Rambo 3 ist, und jetzt halte ich bitte fest und sei mir nicht böse, Carlo, Rambo 3 ist schlecht und kriegt von mir 3 Punkte.
Oh wei, und ich habe schon wieder damit gerechnet, wie letztes Mal bei Dying for Charlie, dass du mich in der Punktewertung überbietest.
Bei Rambo 3. Ja. Ja, gut. Es tut mir leid, Rambo. Rambo sage ich schon zu dir. Ja, wobei, Rambo ist auch ein schöner Spitzname für dich. Aber du bist unser Trash-Rambo, Carlo. Ja. Und ich bin dein Trash-Troutman. Aber.
Mein Trash of Garne. Ja.
Genau. Genau. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum nächsten Film. Und ich glaube, jetzt werden sich einige fragen, warum?
Naja,
aber
von der Wüste in den Dschungel.
Genau. Wir machen Rambo rückwärts und nehmen uns jetzt Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee, vor. Ah, Carlo. Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Bitte sag mir nicht, du warst im Kino.
Ich war im Kino, ja.
Wirklich?
Ja. Und ich habe ihn da auch das letzte Mal, also das erste und das letzte Mal gesehen. Und jetzt eben für den Podcast wieder erstmalig nach all diesen Jahren im Rewatch.
Okay.
Ich habe den, ja, nicht, also ich war wie neu, ne? Ich habe keine Erinnerung mehr an den Film gehabt.
Okay.
Das war wirklich eine neue Erfahrung nochmal. Ich war im Kino, aber ich habe mich an nichts mehr erinnert. Also, ob das jetzt für einen Film spricht.
Ja. Das klären wir gleich. Ich habe ihn gesehen, als er damals neu auf DVD gekommen ist. Ich habe ihn ausgeliehen. Ich weiß, dass mein Onkel den damals auf DVD hatte, und den ersten Teil hatte er auf VHS. Mhm. Und ich habe immer das Cover gesehen vom ersten Teil, war damals natürlich noch zu jung. Und habe dann als erstes Teil 2 gesehen. Den habe ich ihm damals mal heimlich entwendet und habe ihn mir angeguckt. Ich weiß gar nicht, wann er auf DVD erschienen ist. 2005 vielleicht?
Anfang 2005, lief Ende 2004 im Kino.
Okay, da war ich dann also 13, 14.
Na, das hat ja gepasst. Der war ja ab 12 freigegeben.
Der war ab 12 freigegeben?
Ja, ist ab 12, ja.
Ah ja, also, oh gut, dann hat's ja gepasst. Dann hätte ich ja gar nicht heimlich entwenden müssen.
Nur den ersten,
der ist ab 16, genau. Genau, und dann habe ich den geguckt und muss sagen, also damals in dem Alter, ja, das war ein nettes, kurzweiliges Dschungelabenteuer.
Ja, na gut. Ich muss vielleicht noch ergänzen, ich habe ja den ersten schon im Kino gesehen und der hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe ja so ein Fable für Unterwasserviecher.
Ja.
Und Anaconda, der erste war ja wirklich noch einer der besseren Vertreter des Genres, fand ich. Nee. Ich habe den jetzt auch wieder geguckt, bevor ich Anacondas geguckt habe, weil ich mir jetzt nämlich aus England die Anaconda-Box bestellt habe auf Blu-ray.
Ja.
Wo alle drin sind, 3 und 4. Bin ich ja auch gespannt, die kenne ich ja noch gar nicht. Aber also der erste, ich finde ihn wirklich, wirklich, wirklich echt sehenswert. Und ja, und jetzt den zweiten eben wieder geguckt und ja. Ja, vielleicht sagst du erst noch was dazu. Ich tue mir schwer immer noch, wie ich den zweiten jetzt einschätzen soll.
Wir können ja einfach, ich sage jetzt erstmal kurz, worum es geht.
Ja.
Es geht um eine Gruppe Wissenschaftler, die nach Borneo reisen, um dort eine, um die sagenumwobene Blutorchidee zu sammeln. Und diese Blutorchidee hat den Effekt, dass sie quasi ein pharmazeutischer Jungbrunnen ist. Das heißt, wenn man aus dieser Blutorchidee Medizin herstellen würde, lebt man länger. So, und diese amerikanische Trupp fährt mit Hilfe eines Abenteurers oder was ist der Typ eigentlich? Auf jeden Fall mit einem Amerikaner, der da ein Schiff hat, fahren sie in den Dschungel und machen sich auf die Suche nach der Blutorchidee. Ja,
das sind diese Aussteigertypen immer in den Filmen.
Genau. Und machen sich auf den Weg und dann kommt es zu allerlei Hindernissen und Gefahren. Das Boot geht kaputt, sie stranden mitten im Dschungel und natürlich sind auch einige Riesenschlangen in den Gewässern unterwegs. Und die Suche nach der Blutorchidee wird zum Kampf ums Überleben. Klingt eigentlich nett.
Nach jede Menge Spaß.
Klingt eigentlich nett und ich muss als erstes sagen, Anacondas, wenn die Anaconda nicht auftritt, sieht dieser Film gar nicht schlecht aus.
Ja. Definitiv.
Ist dir das auch aufgefallen?
Ja. Also ist ja Columbia, ist ja absoluter Studiofilm. Die Außenaufnahmen und Kamera und alles. Ich finde, der ist schon toll fotografiert. Und du kannst in diesem Dschungel, siehst du die Produktionskosten schon, dass da auch wieder Geld da war. Nur, wie du schon sagst, wenn die Anaconda kommt, denkst du, what? A Sharknado?
Das stimmt. Also ja. Und ich muss auch wirklich sagen, also die Anaconda, die ist ja sowas von furchtbar billig getrickst, dass die mich wirklich aus dem Film rausgerissen hat.
Ja,
hat mir wirklich die Stimmung vermiest.
Ja, das stimmt. Also du erwartest ja wirklich, also was 2004 ja schon tricktechnisch eigentlich möglich war.
Ja, da hatten wir schon Herr der Ringe.
Ja, also und vorher haben sie es ja auch geschafft, solche Kreaturen besser darzustellen, ne? Auch wenn es mechanische Puppen waren. Aber 2004 Computertechnik war da eigentlich schon ziemlich fortgeschritten und dann hauen die solche Dinge raus. Zumal du ja diese Anaconda, diese Riesen-Anaconda nie wirklich, verschwimmt das ganze Viech auf dem Bildschirm.
Ja, wirklich. Du weißt nicht,
wo ist Kopf, wo ist Schwanz, wo ist Mitte, wo ist oben und unten.
Ja, also die Effekte sind super. Die Effekte sind super matschig, wenn die sich bewegt. Wie du schon sagst, das verschwimmt, die Bewegungen, die verschwimmen. Und du kriegst halt auch keinen Eindruck mal davon, wie groß dieses Vieh jetzt in Wirklichkeit ist. Weil es wirkt
ja
immer so.
Es gibt ja diese Kameraeinstellung, wo sie durch so ein Gewässer von oben.
Die wirklich gut ist.
Die ist gut, ja, die lief auch damals in dem Trailer und das ist wirklich auch noch das Einzige, was mir in Erinnerung blieb von diesem Film, diese Kameraeinstellung.
Ja, und die ist wirklich gut, aber wie du schon gesagt hast, also wo ist hinten, wo ist vorne, was ist da wirklich, wie groß ist die und was kann die und was macht die? Die springt aus dem Wasser raus wie so ein matschiger Pixelbrei und klatscht dann wieder ins Wasser rein und ist weg. Okay, wie geht das? So ein Riesenvieh. Wenn sie dann mal wirklich auf praktische Effekte setzen, das heißt, es gibt dann zum Beispiel einmal so eine Szene, wo die Anaconda vom Baum runterhängt, Da sieht man, das war nicht CGI. Und dann gibt es auch eine Szene, wo sie in ein Dorf von Indianern oder Ureinwohnern kommen, wo eine Anaconda liegt und aus ihrem Bauch gucken die Beine raus eines Indianers, der gefressen wurde. Ich weiß gar nicht, ob das CGI war oder ob das ein praktischer Effekt war, aber das fand ich sah auch noch nicht so schlecht aus, wie wenn die Anaconda zum Kampfeinsatz übergeht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, die Crew, die sich da auf diesem Schiff bewegt, das sind Wissenschaftler. Wissenschaftler sind grundsätzlich gut aussehende Amerikaner, Anfang 30, Mitte 30. Und natürlich haben Wissenschaftler den einzigen Antrieb für ihre Arbeit des Geldes wegen. Denn es ist schon sehr überraschend, wie diese Wissenschaftler, um das nochmal zu sagen, da quasi auf die größte Entdeckung der Pharmaindustrie, also wirklich auf eine Pflanze, die in der Lage ist, Menschen jung zu halten. Und ja, also ne? Also das die Lebenserwartung ja sowas von zu steigern, dass Menschen 200 oder was weiß ich wie alt werden können, allein darauf basiert, dass es ihnen ums Geld geht, ja, auf jeden Fall ein sympathischer Trupp, ne?
Also der Trupp ist wieder, da hat es jeder Einzelne verdient, dass er gefressen wird. Hab ich mir nur gedacht.
Wie kann man so einen Film mit solchen Figuren machen? Wie geht das?
Ja, ist ja eine lustige Mannschaft da auf dem Boot, wenn die da so durch den Dschungel duckern.
Also wenn du nicht wüsstest, dass das Wissenschaftler sind, du würdest dich fragen, was sind das für Leute?
Ja, da kam, was ja wirklich noch unterhaltsam war, ziemlich am Anfang, um nochmal auf die tricktechnisch zurückzukommen, der Krokodilangriff, als die eine Wissenschaftlerin ins Wasser fällt.
Ja.
Das Krokodil war ja, glaube ich, auch eher mechanischer Trick.
Ja, das war kein CGI.
Nee, der Angriff von diesem Alligator, das hatte so Unterwassermonster-Feeling, fand ich.
Dieser Angriff von dem Alligator, das war der einzige Moment, wo wirklich mal so eine greifbare Gefahr da war.
Ja.
Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach ein Vieh, was jetzt einfach zwischendurch mal kommt, so als Vorbereitung auf die echte Gefahr. Denn danach siehst du ja wie der Alligator von der Anaconda nach unten gezogen wird.
Genau, und hier habe ich mir dann auch gedacht, weil sie ja wenn man Anaconda 1 kennt, waren sie zu schnell mit der Auflösung, wie die Schlange aussieht. Die hast du zu früh im Film gesehen. Ich fand, bei Anacondas war es dann so schon ganz gut, dass du nicht wirklich hundertprozentig gesehen hast oder gar nicht, was das jetzt für eine Schlange ist. Wenn sie diesen Effekt weiterbehalten hätten, bis kurz vor Schluss. Mhm. Wäre es mal interessant gewesen, wie dann der Film gewirkt hätte, weil gewisse Spannung natürlich aufgebaut und war auch unheimlich.
Ja, da muss ich dir jetzt zustimmen, weil es dauert ja wirklich, bis sie durch diesen Tümpel da laufen oder durch dieses sumpfige Gelände. Da sind ja schon fast 50 Minuten rum oder 45, also die Hälfte des Films. Und bis dahin muss ich auch wirklich sagen, hat der mir gefallen. Das war ein schönes, reduziertes B-Movie-Dschungelabenteuer.
Ja.
Genau die Erwartung, die ich an diesen Film gestellt habe. Und dann, wenn sie in diesem Gewässer da, wenn sie da durchmarschieren und das erste Crewmitglied das Zeitliche segnen muss, natürlich hat es auch noch die Melodie von der Weiße Hai gesummt. Und die Anaconda sich das erste Mal in voller Pracht zeigt und du dir denkst, was ist das denn? Sharknado lässt grüßen, wie du gesagt hast. Da fängt es dann an, dass du ja irgendwie die Lust einfach oder auch den Schauer verlierst, weil du weißt, diese Schlange, diese Gefahr, die sieht nicht echt aus, die sieht nicht glaubwürdig aus. Das nimmt ganz viel von der Immersion, also wirklich von dem Film gefangen genommen zu werden. Und das ist sehr schade, weil ich, wie gesagt, die ersten 45 Minuten guter Dinge war, dass das ein schönes, kurzweiliges Survival-Kino wird.
Und ja, natürlich auch der Aspekt, dass es ein Studiofilm ist. Und man erwartet dann natürlich, wenn was von Columbia ins Kino kommt, dass das jetzt nicht so ausschaut, wie es dann letztendlich ausschaut.
Ja.
Und um den Film noch ein bisschen noch besser vielleicht ja aufzuwerten, habe ich mir dann auch so überlegt während des Sehens, ja, also er hat ja jetzt so von Splatter-Effekten oder so, was man ja durchaus auch in so Tier-Horror-Streifen hat.
Ja.
War ja so gut wie gar nichts vorhanden.
Handsam,
er war ziemlich handsam, also wirklich, also es hätte noch ein wenig Pep reingebracht und was natürlich immer gut kommt in so Tierhorrorfilmen, vielleicht mal die ein oder andere oben ohne Szene. Ich meine, wir hätten gut. Ja genug Kandidatinnen dabei auf diesem Boot.
Ja. Okay.
Aber das sind nur so Ideen, die man eben ja aus anderen Genrevertretern kennt und dann sich eigentlich sagt, naja, wenn das andere schon nicht greift, dann hätte ich doch wenigstens hier mal ein wenig mehr Pep reingebracht.
Ein paar Schauwerte.
Es ist ja bei diesen Filmen, du kannst ja storytechnisch, erwartest ja eh nichts. Aber du erwartest wenigstens, dass es gut gemacht ist und eben diese Schauwerte vielleicht.
Oder wenn es halt nicht gut gemacht ist, dass der Film wenigstens noch so eine Trash-Sause ist. Weil Anacondas kann man ja nicht wirklich als Trash bezeichnen, weil der grundsätzlich ja zu hochwertig produziert ist.
Ja, und dann haut eben diese Schlange alles.
Die Schlange sieht ja aus wie ausgeschissen. Also das ist ja der Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Also bei aller Liebe.
Ja.
Da hätte ich sogar über die Figuren hinweg gucken können, weil
ja.
Die Figuren, das ist Kanonenfutter. Kanonenfutter, die alle nacheinander irgendwie von der Schlange umgebracht werden, bis auf natürlich die Helden, wo auch von Anfang an klar ist, wer Held ist, wer überlebt, wer der Böse ist, wer mit wem zusammen sein darf und wer nicht. Hätte ich überall drüber hinweg gucken können. Aber so muss ich wirklich sagen, dass ich nach der Hälfte des Films immer weiter das Interesse daran verloren habe.
Ja.
Selbst wenn der Film auch weiterhin das Dschungelsetting sehr schön als grüne Hölle in Szene setzt.
Ja.
Aber was, so.
Nee. Am Schluss im Finale.
Ach ja, auch.
Mit diesen in der Höhle, ja, da gibt es vielleicht noch wegen so einen gewissen, ja. Schauwert. Ich meine, die wächst ja direkt die Blutorchidee über eine Grube oder ein Nest,
ja.
Wo die Anacondas gerade am Paaren sind.
Ja, der Paarungsknoten,
genau.
Wie man es nennt. Ja, und der Paarungsknoten ist halt auch wieder ein CGI-Brei,
ja.
Wo du nur erahnen kannst, dass sich da irgendwie gerade Schlangen vergnügen.
Dafür haben sie es ja total finster auch wieder gehalten. Ich glaube, da wurde ja auch viel im Dunkeln gezeigt, damit sie diese Effekte auch inkaschieren konnten.
Damit sie sich nicht ganz blamieren, aber tun sie trotzdem.
Ja.
Ja, Carlo.
Hat nichts genützt.
Nee. Naja, gut. Wollen wir zum Fazit kommen?
Ja.
Dann bitte ich dich, sag mir deine Meinung.
Also, Anacondas nach dem richtig launigen ersten Teil ist eine pure Enttäuschung, vor allem unter dem Aspekt, dass ganz viel Geld trotzdem drinsteckt und er hätte so schön sein können. Er hätte so viel nackte Brüste zeigen können, so viel Splatter-Effekte und reichlich Schlangen-Action, aber von all dem war nichts zu sehen. Der ist einfach schlecht. Und ich bin gnädig vielleicht noch. Ich geb 4 gepaarte Schlangen von 10.
Okay. Ich sage, die Hälfte des Films hat mir durchaus gefallen, weil er da noch so als reduziertes Abenteuerkino durchaus Stimmung machen kann. Wenn die Anaconda bzw. Anacondas mehr Screentime bekommt, verliert der Film seine Wirkung. Die eigentlich recht gut aufgebaute Drohkulisse durch die Riesenschlange wird zerstört. Die Figuren fangen an, mehr zu nerven als eigentlich zu der Zeit, in der man noch so ein bisschen mit dem mit dem Unscheinbaren oder mit dem Versteckten gespielt hat. Und deswegen komme ich zu dem Urteil, dass der Film schlecht ist, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, denn Kacke fand ich ihn nicht. Und ich würde 4 von 10 Blutorchideen geben.
Okay.
Gut. Ja. Carlo. Sind wir durch?
Sind wir uns einig beim letzten.
Sind wir uns einig. Kommt auch mal vor.
Ja.
Sehr schön.
Wunderbar.
Gut. Dann würde ich sagen, Carlo, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Mhm.
Wir haben ja schon das Programm für unseren 9. Trashcast.
Oh ja, und das wird richtig gruselig.
Und ich sag's einfach jetzt mal, wir haben einen Gast dabei. Ich sage noch nicht wen, aber wir haben Verstärkung dabei. Und es wird nicht Stu sein. Auf die Rückkehr müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir haben trotzdem prominente Power uns gesichert. Und genau, jetzt würde ich einfach sagen, Carlo, du verabschiedest dich und dann mache ich den Rest.
Ja, also danke fürs Zuhören, Pascal. Auch es war mir wieder eine Freude, mit dir über diese zwei Perlen zu sprechen. Und ja, wir hören uns im Oktober wieder, ihr da draußen. Und bis dahin, gute Zeit.
Ja, dem kann ich mich anschließen, Carlo. Wie immer eine Freude. Und auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und schreibt in die Kommentare, wie euch die Filme gefallen haben, wie euch der Podcast gefallen hat. Und denkt immer daran, den Podcast könnt ihr hören auf Deezer, iTunes, YouTube, Podigy und noch irgendwas, was ich immer wieder vergesse. Aber ihr seht es ja eh in dem Special auf Movie Break, da ist nochmal alles aufgelistet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.